Radio Tux. The German Linux Radio. The German Linux
Radio. Ja, hallo vom Linux-Tag. Ich habe jetzt die zwei netten Jungs von der Open Saga vor mir sitzen. Zum einen der Thomas Biskup. Einmal vielleicht
hallo.
Freundliches Hallo. Und den Ulf Müller-Baumgart.
Ja, hi.
Hi, genau. Wir wollen heute über Saga, respektive über Open Saga sprechen. Und ja, stellt euch vielleicht einfach mal kurz vor, was ihr macht, wie ihr zu der Firma gekommen seid, ob ihr in der Community vielleicht bekannt seid. Einfach mal vielleicht loslegen, Thomas.
Okay, dankeschön. Ja, mein Name ist Thomas Biskup. Ich komme von der Quinscape GmbH. Wir sind ein Unternehmen, das seit 10 Jahren Webanwendungen entwickelt und seit 4 Jahren mit Open Saga als Projekt unterwegs ist, was seit einem Jahr auch als Open Source frei verfügbar ist. Ich habe vorher relativ wenig aktiv mit Open Source gemacht, sondern war eher passiver Nutzer und habe mich da sehr viel im Spring-Umfeld getummelt, auch Bücher geschrieben und Ähnliches zum Beispiel. Das war so meine wesentliche Open Source-Beschäftigung.
Mhm. Gut.
Ja, ich bin Ulf Müller-Baumgart. Ich bin zu Quinscape gekommen, als ich angefangen habe zu studieren. Und ja, habe da so dies und jenes gemacht und bin dann irgendwann mal zu dem Team gekommen, was Open Saga heute entwickelt. Und ja, bin da glücklich, Open Source zu machen.
Schön, schön. Dann können wir ja vielleicht schon uns mal langsam vorarbeiten. Was ist überhaupt dieses Saga? Ich habe mir das mal kurz angeguckt. Es ist ein anscheinend sehr mächtig, gewaltiger Standard, der da definiert wurde vom Bund auch, so wie ich das gesehen habe. Und ja, erzählt uns doch mal was darüber, was Saga als Abkürzung überhaupt bedeutet, was es ist.
Also Saga ist tatsächlich im Moment noch eine Abkürzung, wird aber gerade zu einem Namen, der in Zukunft keinen Abkürzungscharakter mehr hat.
Ah, gut.
Und steht heute für Standards und Architekturen für E-Government-Anwendungen. Das heißt, das ist ein großes Referenzdokument, das von der Bundesregierung, vom IT-Rat erstellt und gepflegt wird, versioniert auch und alle 2 bis 3 Jahre fortgeschrieben wird in neuen Versionen. Und in diesem Standarddokument wird beschrieben, wie E-Government-Anwendungen optimalerweise strukturiert, gebaut, konstruiert werden sollen, welche Technologien, welche Schnittstellen, Spezifikationen zu verwenden sind, um eine möglichst einheitliche Standardarchitektur für Anwendungen des Bundes eben zu bekommen. Ziel ist es also, effizienter, vergleichbarer Anwendungen entwickeln zu können damit.
Okay, das klingt ja sehr umfangreich. Ist das jetzt ein Standard, auf den man einfach nur aufbauen kann? Oder gibt es da vielleicht auch schon so Richtung Gesetze oder Vorschriften, die das vielleicht vorschreiben, dass zukünftig alle Behörden oder Ämter nach diesem Saga-Standard vielleicht zum Beispiel arbeiten müssen?
Das ist ein ganz spannendes Thema, weil Saga bisher in der aktuellen Version 4.0 ausschließlich verbindlich war für E-Government-Anwendungen des Bundes. Und genau da sind die Spielräume, wo man halt erstmal definieren muss, was dann wirklich eine E-Government-Anwendung des Bundes ist, die das genau betrifft. Und ansonsten war es eher eine Empfehlung, die halt nach Möglichkeit angewendet werden sollte, auch von Ländern und anderen, sodass aber der Adaptionsgrad sehr unterschiedlich ist. Das ändert sich jetzt mit der Version 5. Die wird verbindlich für alle Softwaresysteme des Bundes und möglicherweise auch für viele Systeme, die Schnittstellen zu diesen Systemen haben. Das heißt, das ist was jetzt mit der Verabschiedung der Version 5 dann wesentlich klarer werden wird und auch deutlich größere Auswirkungen haben wird auf die IT-Landschaft in den Behörden.
Okay, wann können wir mit dieser Version 5 rechnen? Also du sagtest ja eben gerade ein 3-Jahres-Rhythmus. Die letzte Version war von 2008, 2011.
Genau, der aktuelle Plan ist, der mir bekannt ist, dass wahrscheinlich der IT-Rat des Bundes am 9.6. die Version 5 verabschieden wird. Das ist zumindest der Plan des Projektteams. Ja. Und vermutlich wird dann Ende Juni der Saga 5-Standard auch allgemein verfügbar sein. Da muss man jetzt den 9.6. abwarten, weil der Zeitplan wohl schon intern recht sportlich ist und alle ihr Möglichstes tun, damit das gelingt. Aber es ist natürlich ein komplexes Thema.
Insofern. Natürlich. Alles, was in Richtung Bund auch gerade geht, ist ja natürlich hochkomplex. Und gerade, du sagtest, mit der Version 5 wird alles verbindlicher. Also kann man damit rechnen, dass zukünftig wirklich alle Produkte da denn wirklich auch aufbauen auf diesen Saga-Standard?
Also man muss dann immer noch verstehen, dass der Standard so strukturiert ist, dass es innerhalb des Standards noch unterschiedliche Verbindlichkeitsstufen gibt. Es gibt obligatorische Teile, die wirklich für jeden ohne Ausnahme verbindlich sind. Es gibt empfohlene Teile, wo man aber auch Wahlmöglichkeiten hat und Ausnahmen definieren kann. Und es gibt einfach sehr lockere Empfehlungen, wo Sachen beobachtet werden. Das heißt, der Gesamtstandard ist nochmal so strukturiert, dass man je nach Themenfeld, in dem man sich bewegt, jetzt Sicherheit oder Programmiersprachen oder Schnittstellentechnologien, unterschiedlich schwere Gültigkeitsgrade eben hat. Was auch dabei helfen soll, eben die Vielfalt der Projekte zu unterstützen, die es halt gibt, weil man eben nicht wirklich genau eine Definition geben kann, die für alle funktionieren würde. Nur manche Sachen sind halt definitiv obligatorisch, andere etwas weniger. Mhm. Das Wichtige an 5 ist eigentlich, an Version 5 von Saga ist eigentlich, dass eben zukünftig alle Software-Systeme des Bundes und nicht eben nur die E-Government-Systeme davon betroffen sein werden. Das heißt, damit ist eine viel klarere Regelung getroffen worden, weil man vorher immer so ein bisschen in der Grauzone diskutieren konnte, ob eine Anwendung dann eine E-Government-Anwendung des Bundes ist. Das wird jetzt in Zukunft definitiv anders sein. Insofern ist natürlich die Gültigkeit wesentlich weitreichender.
Diese Versionen sind dann auch natürlich alle abwärtskompatibel. Also Version, wenn ich was mit Version 5 mache, ist es aber auch gleichzeitig mit Version 4 gültig? Oder wie stellen die sich das denn vor? Weil ich habe ja auch schon mitgekriegt, dass es auf einen sehr langen Zeitraum auch geplant ist, dieses Saga natürlich auch anzuwenden, um die Daten wirklich in einer verständlichen Art und Weise, in einer offenen Form halt wirklich zu hinterlegen.
Ja. Also es ist so, für die Standards mit den unterschiedlichen Gültigkeitsstufen gibt es auch so ein Lebenszyklusmodell, wo man definieren kann, ob ein Standard jetzt gerade gültig ist, ob er nur noch auf so eine Lebenserhaltungsliste kommt, wo quasi gesagt wird, das ist eine Kompatibilitätsliste, der darf noch verwendet werden in Altsystemen, aber nicht mehr in neuen und so weiter. Und dadurch versucht der Bund eben zu regulieren, dass die Migrationsaufwände, die man durchaus erwartet, sich in Grenzen halten. Also die Erwartungshaltung ist, dass Systeme sich immer an dem aktuellen Saga-Standard orientieren. Natürlich gibt es immer Übergangsphasen und Übergangsfristen, um eine Migration vorzunehmen. Und da versucht man auch mit viel Fingerspitzengefühl, sagen wir mal, so die Übergänge so hinzubekommen, dass da keine signifikanten, unnötigen Zusatzaufwände entstehen.
Ja, natürlich ist es ja auch wesentlich einfacher, immer von der auf die aktuelle Version zu migrieren, in kleinen Schritten, wenn es eigentlich so schwer gemacht wird. Wir wissen ja alle, wie große, schwerfällige Migrationen uns das Leben verschönern und nicht gerade dazu beitragen, dass diese auch wirklich immer gemacht werden. Genau. Und ihr habt, oder als Firma, habt ihr jetzt das Projekt Open Saga ins Leben gerufen. Vielleicht kann der Ulf uns ja mal was erzählen, was Open Saga ist.
Naja, die Idee hinter Open Saga ist, dass es maximal schmerzhaft ist, diesen Standard implementieren zu müssen, wenn man das als Pflicht hat, ne? Also wie so ein Amt eben verpflichtet wird, das Ganze umzusetzen, kommt jetzt Open Saga dazu, zu sagen,
Also das Amt, halten wir mal fest vielleicht, also okay. Das Amt hat ja jetzt diese quasi Vorschriften, wir sollen, vielleicht auch müssen natürlich jetzt, ab demnächst Saga verwenden. Mhm. Ich stehe jetzt da als Behörde und muss das jetzt verwenden und ja, da kommt ihr denn sicherlich ins Spiel.
99% dessen, was umgesetzt wird, wird immer gleich sein. Ich werde immer Benutzer anlegen müssen, fast immer Benutzer anlegen müssen. Ich habe Rollensysteme, ich habe Barrierefreiheit und so weiter. Das soll Open Saga abnehmen. Das soll Open Saga erleichtern, das soll Open Saga unterstützen.
Ich würde gerne ergänzen, das Grundproblem ist eben einfach, dass der Saga-Standard selbst sehr, sehr umfangreich ist. Das sind ungefähr 180 Grundseiten, die man hat, die wiederum auf andere Standards referenzieren, die dann auch nochmal mehrere hundert Seiten oder tausend Seiten haben können eben. Das heißt, die Gesamtkomplexität ist tatsächlich extrem hoch, was dazu führt, dass eben Behörden, die sich damit befassen müssen, immer das Problem haben, richtig einschätzen zu können, welche Teile sind jetzt für mich relevant, in welchem Grade muss ich sie wie erfüllen eben. Und das ist das, was Open Saga eigentlich versucht. Also wir versuchen möglichst viel von den technischen Vorgaben bereits fertig in unserer Plattform, die wir anbieten, abzubilden, sodass ein Anwender dieser Plattform sich eben nicht mehr im Detail mit allen Vorgaben beschäftigen muss, sondern weiß, er hat intelligente Bausteine, die vieles können. Ich kann das mal ein Beispiel erklären vielleicht.
Vielleicht später. Okay. Vielleicht können wir auch noch mal ganz kurz über die Geschichte von den Open Saga noch mal vielleicht rückwirkend eingehen. Weil okay. Ich habe gehört, ihr habt ja erst proprietär oder closed-sourced gestartet und das wäre ja nicht im Sinne des Open Source Gedankens, genau. Der hier in Berlin zurzeit vertreten wird.
Absolut, sehen wir genauso. Also ursprünglich ist Open Saga vor 4 Jahren entstanden als industrielles Projekt mit einem Partner im Bereich Lebensmittelüberwachung und Verbraucherschutz. Die brauchten eine Produktplattform. Das haben wir gemeinsam mit denen entwickelt und wir haben vor 2 Jahren beschlossen, dass eigentlich die Wirksamkeit der Plattform viel größer sein könnte, wenn wir sie eben komplett freigeben, damit auch andere dabei helfen können, diesen Standard zu etablieren, die Plattform zu verbessern und eben auszurollen und so die Durchsetzung von Saga in Behörden eben auch nachhaltig zu fördern quasi. Und letztes Jahr dann im Ende April, 30.04. ist Open Saga dann in der Version 1.0 als Open Source Projekt frei verfügbar geworden. Steht jetzt unter GNU Public License, Version 2. Und ist seitdem wirklich ein öffentliches Projekt, wo wir jetzt auch sehr bemüht sind, sagen wir mal, eine zunehmend wachsende Community aufzubauen. Wir haben jetzt bereits relativ viele industrielle Partner, die ein großes Interesse hatten. Und jetzt kommen allmählich auch immer mehr, sagen wir mal, Hobbyinteressierte dazu, was das Ganze sehr spannend macht.
Also um es nochmal zusammenzufassen, ihr steckt quasi also eine Plattform bereit, um die quasi den alles wunschlos glücklich hat, um Saga zu integrieren auf seine Bedürfnisse quasi auch.
Also wir werden nicht so vermessen zu sagen, dass alles wunschlos glücklich macht, aber man kann sich das vorstellen wie einen großen, sagen wir mal, Lego-Bausteinkasten, der es erlaubt, eben komplexe, möglichst Saga-konforme Lösungen aus einfachen Bausteinen zusammenzusetzen, um so möglichst effizient, möglichst schnell eben auch wirklich größere Projekte oder komplexere Projekte konform umsetzen zu können. Das ist noch nicht die perfekte Lösung, aber sie wird immer besser eben. Und das ist auch ein Ziel des Projektes eben, das stetig vorzuschreiben mit der Entwicklung von Saga, sodass wir da halt immer weiter vorankommen und so immer leistungsfähige Plattformen für diesen Kontext kriegen.
Okay, also das heißt, ich komme als Behörde, Kunde auf euch zu und sage, ich habe den und den Anwendungsfall.
Vielleicht.
Zum Beispiel. Nimm dafür Open Saga. So, du hattest gesagt, das ist alles modulweise aufgebaut. Wie kann ich mir das vorstellen? Wie muss ich da jetzt rangehen, um das mein Problem zu lösen jetzt als Behörde? Vielleicht um, nehmen wir mal dieses tolle Beispiel, was glaube ich auch hier in Berlin betrieben wird. Ich melde, dass der Gullideckel XYZ fehlt. Wäre das ein Anwendungsfall für euch?
Genau, das könnte zum Beispiel ein spannender Anwendungsfall sein, weil die Frage, die dahinter steht dann ja, ist die Frage, wie man organisatorisch damit umgeht, damit Bürger sowas zum Beispiel melden können irgendwo. Da sind heute dann sicherlich mobile oder webbasierte Anwendungen der richtige Lösungsweg, um einfach sicherzustellen, dass man schnell solche Probleme melden kann. Und eine Behörde könnte dann Open Saga dergestalt nutzen, dass man sich tatsächlich erstmal organisatorisch fragt, welche Anwendungsfälle enthält denn dieses Problem? Also man muss zum Beispiel einen Störfall melden können, man muss vielleicht die Beseitigung des Störfalls planen können, man muss ein Beseitigungsteam losschicken können und ähnliches eben. Und das sind Dinge, die man in der Open Saga Plattform erstmal den Modellen abbilden kann, um zu beschreiben, wie das organisatorisch abläuft. Diese Modelle werden dann immer weiter verfeinert, bis man irgendwann zum Beispiel unten auf der Maskenebene angekommen ist, um zu sagen, wie sieht denn so eine Erfassungsmaske für so eine Störung, für so einen fehlenden Gullideckel zum Beispiel aus. Und daraus, aus diesen abstrakten Beschreibungen, generiert Open Saga dann eben eine Laufzeitlösung, die es zum Beispiel möglich macht, dann über ein Handy eben so eine Meldung an einen zentralen Server zu senden, dort einzuspeisen und dann der Verarbeitung zu übergeben, zum Beispiel inklusive Google Maps Integration und anderen Dingen, die man vielleicht erwarten würde, um dann Adressen einzugeben oder ähnliches.
Okay, also das ist jetzt eine der durchaus vielen Anwendungsfälle, die man mit Open Saga abbilden kann.
Genau.
Ich habe auch gesehen, ihr seid komplett barrierefrei, zum Beispiel die Seite. Also so, dass sie auch BTI-Anforderungen erfüllt in puncto barrierefrei, was ja auch nicht gerade häufig gegeben ist.
Das ist ein ganz spannendes Thema, weil also Barrierefreiheit immer so ein bisschen so ein ungeliebtes Kind ist. Dahingehend, dass es relativ teuer ist, webbasierte Anwendungen heute komplett barrierefrei zu machen. Trotzdem ist es zum Beispiel gesetzlich verbindlich, in vielen Bundesländern das zu tun für öffentliche Auftraggeber. Das ist auch ein wichtiges Thema, damit eben behinderte Menschen auch am Leben vollwertig teilnehmen können. Und der technische Hintergrund dabei ist eben, was das so schwierig macht, dass moderne Webanwendungen ja häufig auch sehr viel Gebrauch von JavaScript, interaktiven Elementen und so weiter machen. Der typische Barrierefreiheitstest sieht aber unter anderem zum Beispiel vor, dass man JavaScript im Browser ausschaltet und dann immer noch die gesamte Anwendung komplett funktionieren muss. Und das ist was natürlich je nach Entwicklungsplattform, die man verwendet, technisch relativ schwierig und schmerzvoll werden kann, weil das nicht überall gegeben ist. Und das ist etwas, was Open Saga zum Beispiel out of the box quasi kann. Also jede Komponente in Open Saga ist automatisch auf Barrierefreiheit optimiert und weiß, was zu tun ist, wenn der Browser wesentlich weniger Leistungsmerkmale bietet. Und das führt dazu, dass man gegen den standardisierten BETV-Test testen kann, der sagt, wie Barrierefreiheit eine Anwendung ist. Wir schaffen es so im Schnitt zum Beispiel, das ist eine 100-Punkte-Skala, die dabei rauskommt. Im Schnitt schaffen wir es so bei circa 92 Punkten zu sein, ohne dass man nur eine Sekunde Zeit investiert in das Thema Barrierefreiheit. Und die restlichen 8 Punkte kann man dann mit Energieaufwand erarbeiten, wenn man sie haben möchte.
Genau, das ist ja auch gerade das Schöne, wenn ich als Behörde denn mir diese Lösung ja einkaufe, brauche ich mir darüber auch wirklich dann keine Gedanken machen.
Insbesondere deswegen, weil die 92% schon nicht von der Hand zu weisen sind. Nicht viele. Also am Anfang war diese Überraschung. Man will die 100% erreichen und wir wurden dann korrigiert, dass nicht viele so hohe Punkte erreichen. Dass insgesamt nicht zu erwarten ist, dass man selbstverständlich 100% hat, kaum jemand oder niemand hat 100%. Weißt du noch den konkreten Wert?
Es gibt eine offizielle Highscore auf den Seiten der BETV, wo man sehen kann, quasi, wie viele Punkte hat. Ja. Es gibt schon einige wenige, zwei oder drei, die 100 erreicht haben, aber da stehen normalerweise wirklich signifikante Projektaufwände hinter, weil das wirklich kompliziert ist.
Ja klar, aber wir halten fest, für die Behörden ist es halt doppelt quasi gewonnen. Sie haben auf einmal den Saga-Standard, den sie durch euer Produkt unterstützen, und einmal halt auch die Barrierefreiheit, was ja auch nicht von der Hand zu weisen ist, gerade im öffentlichen Sektor muss die ja auch gegeben sein.
Absolut.
Vielleicht erzählt ihr uns auch über das Lizenzmodell, was ihr vertretet, noch ein bisschen was. Ich habe gesehen, ihr habt da eine kommerzielle Lizenz auf jeden Fall, eine Open-Source-Lizenz und ich glaube sogar noch eine dritte Lizenz, die mir jetzt nicht so ganz entfallen ist.
Also es gibt...
Da kann ich kaum was zu sagen.
Es gibt einmal die GNU Public License Version 2, unter der wir halt frei verfügbar sind. Das ist die Standardlizenz. Dann gibt es die Möglichkeit für interessierte Unternehmen, weil es auch für eine Reihe von Unternehmensanwendungen interessant sein kann, OpenSaga zu verwenden, eine kommerzielle Lizenz. Die wird individuell ausgestaltet. Das heißt, jemand, der eine besondere Lizenz benötigt, kann dann eben, sagen wir mal, die entsprechend einkaufen. Preise und alles sind halt sehr, sehr individuell. Die dritte Lizenz ist die sogenannte EUPL, die European Public License. Das ist so ein Versuch der EU, eine Open-Source-Lizenz zu definieren, die gegen die Rechtssysteme aller EU-Staaten bereits verifiziert und abgesichert ist. Das heißt, da haben Anwälte aus allen EU-Ländern daran mitgearbeitet, um sicherzustellen, dass die Lizenz einerseits in jeder Sprache der beteiligten EU-Länder verfügbar ist, sodass man sie immer in der Landessprache lesen kann und es keine Missverständnisse gibt durch Übersetzungsfehler. Und zum anderen ist die EUPL geprüft worden gegen die jeweiligen Landesgesetze, um sicherzustellen, dass Eigentums- und sonstige Rechte eben auch richtig darin repräsentiert werden, damit auch in dem komplexen EU-Rechtsraum, sagen wir mal, keine Probleme auftreten können. Das ist eine spezielle Behördenlizenz.
Okay, also verstehe ich das richtig? Also bezieht sich das auch nicht nur auf Deutschland jetzt?
Absolut. Also die EUPL ist wirklich eine von der Europäischen Union verabschiedete oder entworfene, entwickelte Lizenz. Und hat eben das Ziel, wirklich den EU-Staaten Rechtssicherheit zum Thema Open Source zu geben, sodass man weiß, was man darf und was man nicht darf.
Okay, aber das Saga, bezieht sich denn auch das auf die EU oder nur auf Deutschland?
Es ist ja und nein. Also Saga ist ein Standard, der in Deutschland entstanden ist. Man sieht aber sehr deutlich, dass die neueren Versionen, insbesondere jetzt die Version 5, in dem europäischen Kontext denkt. Das heißt, es wird auch eine englischsprachige Version davon zur Verfügung geben und innerhalb der EU gibt es natürlich auch eine ganze Reihe von Standardisierungs- und Normierungsbemühungen. Und da gehen auch die Erfahrungswerte mit dem deutschen Saga-Standard ein und da versucht man natürlich auch von deutscher Seite aus, sich dem EU-Standard anzugleichen, um keine Eigenerfindung alleine voranzutreiben. Eben. Also Harmonisierung ist das Gesamtziel dabei wirklich.
Wie in der EU ja üblich.
Genau.
Die Harmonisierung. Jetzt haben wir viel auch über die Lizenzen, ein bisschen Technik. Die Technik fehlt, glaube ich, noch ein bisschen auch. Also ihr macht ein Web-Framework, wie kann man das am besten beschreiben? CMS oder wie kann man sich... Vielleicht möchte der Ulf uns da aushelfen.
Also eine Überzeugung, CMS sind wir nicht. Das ist schon mal ein wichtiger Punkt. Sonst steckt dahinter Java. Ein Servlet-Container ganz konkret. Konfiguriert oder auch programmiert wird das Ganze, beziehungsweise designt wird das Ganze in XML. Das Ganze ist so gehalten, dass die üblichen Schmerzen, die man damit hätte, mit Datenbanken und weiterem, dass das so minimal wie möglich gehalten wird. Natürlich muss man irgendwo sagen, dass es eine IP gibt für eine Datenbank, aber damit ist das Ganze fertig. Die ganzen Modelle, die Domain Types, wie das bei uns heißt, also die ganzen Datentypen beschreiben, die sind in XML gehalten, die sind knapp gehalten, die sind unabhängig von einer Datenbank gehalten. Was da konkret passiert, das hat Thomas schon gesagt, ob das nun ein RSS-Feed ist, der reinfällt als technische Komponente oder eine relationale Datenbank oder so etwas, das ist im Modell komplett abstrahiert.
Das heißt also, dass euch quasi Datenquellen im Prinzip egal sind. Also böse gesagt, von der CSV über die Excel-Tabelle, über eine MySQL-Datenbank unterstützt ihr so ziemlich... Oha. Naja, aber ihr unterstützt das halt natürlich.
Im Prinzip schon. Also, wenn ich kurz einsteigen darf. Also, die Idee ist halt wirklich hinter diesen Modellen, wir wollen die Fachlichkeit abbilden. Und Fachlichkeit ist ja häufig sowas wie, es gibt Daten zu irgendeinem Thema. Natürlich liegen die im realen Leben dann in der Datenbank oder sonst wo, aber die Modelle drücken halt mehr diese Fachlichkeit aus. Nur an unterster Ebene definiert man dann die Schnittstelle, um eben zu sagen, okay, diese Daten kommen aus einer Datenbank, die anderen Daten da drüben kommen aus einer CSV-Datei und die nächsten aus einem XML-Repository oder irgendwas. Und das ist so eine der Ideen, mit der wir versuchen, halt Komplexität, technische Komplexität weitestgehend aus den Modellen herauszuhalten, damit eben auch Endanwender, Endkunden des Systems es leichter haben zu beschreiben, was sie eigentlich an Problemen haben, wie sie die lösen wollen.
Genau, weil wir sind ja immer noch auf diesen Behördenkreis, denke ich mal, auch hauptsächlich fixiert, so wie ich das auch bei euch rausgehört habe. Und ja, da ist ja meistens ein Sys-Admin oder ein paar mehr Sys-Admins, die das machen. Also es ist, so wie sich das anhört, auch ziemlich einfach, und das OpenSaga halt zu integrieren und aufzusetzen, oder wie?
Also eine der erklärten Ideen des Projektes ist es, es wirklich Leuten einfach zu machen, damit zu arbeiten. Das ist natürlich ein schwieriges Ziel irgendwo, ja, weil Technik sehr kompliziert ist, aber wir versuchen halt wirklich alles so pflegeleicht wie irgendwie möglich zu machen, angefangen bei der Art, wie man ein Projekt aufsetzt. Also ich kann mit sagen wir 3 Klicks in der Entwicklungsumgebung ein komplettes Projekt aufsetzen, das ich sofort auf den Server deployen kann, und ich habe bereits eine Anmeldemaske zum Beispiel, ohne irgendwas zu entwickeln. Das ist eine Idee, wir wollen schnell starten können. Genauso ist es möglich, Pflegemasken und ähnliches auto-generieren zu lassen und so weiter, um ganz, ganz schnell dazu zu kommen, dass man quasi einen Prototypen bauen kann, weil wir nämlich als Ziel tatsächlich die eher Nicht-IT-Anwender adressieren wollen. Also Leute, die zwar ein konkretes fachliches Problem sehr gut beschreiben können, denen aber die Ausbildung oder Erfahrung fehlt, das dann technisch herauszudrücken. Und das soll mit diesen Modellen eben möglich sein, dass man eher darüber redet, was ist das eigentliche Problem. Und die Modelle haben dann ein sinnvolles Generatorverhalten unter der Haube eben, das es ermöglicht, daraus eine vernünftige technische Implementierung in JSF, Spring, Java und so weiter eben zu generieren, die dann diese allgemeine fachliche Anforderung umsetzt.
Also brauche ich nicht immer den IT-Nerd im Keller, der mir OpenSaga jetzt zum Laufen bringt, sondern es geht auch relativ normal.
Also mit einem gesunden, sagen wir mal, technischen Grundverständnis kriegt man das auch selbst hin. Da natürlich solche Sachen wie XML vorkommen, darf man keine Angst vor spitzen Klammern haben oder sowas. Aber sagen wir mal, wenn das okay und akzeptabel ist, kann man damit, denke ich, sehr gut umgehen. Wir haben auch Partner, wo tatsächlich Biologen, Veterinäre und ähnliche Leute mit dem System zumindest grundlegende Fachverfahren zum Beispiel definieren und umsetzen. Die können natürlich keine intensive Algorithmenprogrammierung oder sowas machen. Dafür muss man Java oder SQL oder was auch immer können. Aber die können sehr viel von dem Rahmen bereits erstellen, weil die Modelle halt einfach genug sind, dass man die technischen Details eben tatsächlich nicht kennen muss oder verstehen muss.
Ihr seid ja nun Open Source. Wie sieht bei euch die Community aus? Was gibt's da? Was habt ihr?
Das ist ein spannendes Thema, das uns sehr stark bewegt. Also wir haben vom ersten Tag an versucht, sehr so auf diese Community-Aspekte Wert zu legen. Und wir haben das in mehrere Komponenten geteilt. Wir haben einen wissenschaftlichen Beirat. Ich weiß gar nicht, ob wir das erste oder einzige Open-Source-Projekt der Welt sind, die sowas haben. Das haben wir uns gegeben, weil wir von vornherein gesagt haben, wir möchten, dass wir Universitäten und Hochschulen motivieren, von Anfang an dem Projekt, also mit dem Projekt zu arbeiten, das zu testen, auszuprobieren, Feedback zu geben und ähnliches. Da sitzen dann Experten drin, zum Beispiel also Professor Rausch aus Clausthal aus dem SAGA-Expertenrat zum Beispiel, ist Mitglied des wissenschaftlichen Beirates dann, weil der uns auch wichtiges Feedback zum SAGA-Standard geben kann, und viele andere. Neben den Hochschulen, mit denen wir halt zusammenarbeiten, um einfach so eine kontinuierliche Qualitätssicherung zu haben, gibt es dann industrielle Partner, die wir bereits haben, Unternehmen, die spezielle Komponenten zusteuern, die mithelfen, irgendwelche Systeme anzubinden, zum Beispiel jüngst jetzt Sopra Thailand, und mit Sonos haben wir jetzt auch gerade geredet hier auf dem Linux-Tag darüber, dass wir da was zusammen machen werden. Und darüber hinaus gibt es klassische Integrationspartner, erstmal so als formale industrielle Partner. Und so die, sagen wir mal, informelle Community, einfach von Begeisterten, kommt erst langsam in Schwung, muss man ganz ehrlich zugeben, was immer ein bisschen auch an dem Behördenthema liegt, weil viele denken, ach, Behörde ist trocken und nicht so interessant. Da muss man erstmal so diese erste Hemmschwelle nehmen und zeigen, welche spannenden Technologien hinter dem Ganzen eben auch stecken. Und das baut sich jetzt langsam auf. Also das Forum füllt sich langsam, sagen wir es mal so.
Okay, Forum füllt sich. Habt ihr schon Code vielleicht auch eingereicht bekommen von Community-Mitgliedern, oder ist das hat das noch Seltenheitswert oder war noch nicht vorhanden?
Also es hat außerhalb der industriellen Partner und der Hochschulen tatsächlich Seltenheitswert. Und auch in Hochschulen ist noch nicht allzu viel gekommen. Also insofern ist es momentan immer noch sowas sehr, ja, noch ein bisschen sehr organisiert irgendwo. Da muss noch mehr passieren auf jeden Fall. Und das wollen wir auch und versuchen wir auch zu motivieren.
Genau, nach dem Interview wird bestimmt jetzt mal jemand sich das OpenSaga-Projekt angucken und bestimmt auch mitarbeiten. Auf jeden Fall, da bin ich mir sicher.
Ich wollte sagen, der Linux-Tag war genau dafür da. Und wenn alles gut geht und die Interessenten, die da waren, das Ganze umsetzen, wird sich dann auch zeigen, dass es genauso erweiterbar ist, wie wir es mal geplant haben, genauso leicht umsetzbar ist. An vielen Stellen sind gute Erweiterungsmöglichkeiten, und ich denke, die können die Leute nutzen, und das wird hoffentlich in Liebe umschlagen.
Ganz sicher. Ich sehe, ihr habt also eine große Zukunft. SAGA, so wie es sich anhört, auch wenn es ein sehr mächtiger Standard ist, der sicherlich nicht einfach ist, hat auch eine große Zukunft, sei es nur in Deutschland oder vielleicht auch EU-weit, weltweit, man weiß es ja nie, was kommt. Wie sieht eure Zukunft mit dem OpenSaga-Projekt aus?
Im Augenblick sind wir damit beschäftigt, die Version 2.0 vorzubereiten. Für alle, die, sagen wir mal, die Liebe zur OpenSaga entdecken möchten, kann ich auch empfehlen, in der nächsten Woche dann mal drauf zu schauen, sobald der erste Early Access Release von OpenSaga 2.0 da ist. Der wird wesentlich mehr Spaß machen als die 1.5er Version, das in der Vergangenheit getan hat. Ist darauf optimiert, den liebevollen Einstieg zu finden, um es mal so zu sagen. Und wir planen im Augenblick grob für den September das Produktionsrelease von Open Saga 2.0. Das hängt jetzt ein bisschen davon ab, wie auch die Saga-Arbeitsgruppe mit Saga 5 weiterkommt und so weiter. Und danach gibt es eine ganze Reihe Pläne, sagen wir mal, spannende neue visionäre Sachen einzubauen. Also ein ganz wichtiges Thema sind grafische Editoren für uns. Bisher ist halt sehr viel XML im System drin. Und in Zukunft soll es für viele Dinge eben auch entsprechende grafische Editoren geben, mit denen man Dinge zusammenklicken kann und dann erst in die Programmierung einsteigen muss, wenn es halt richtig kompliziert wird, um halt auch Endanwender wieder zu unterstützen. Darüber hinaus gibt es ganz viele technische Themen, also von Business Process Management eben über Enterprise Service Bus bis hin zu, sagen wir mal, SOA-Unterstützung, die so bei uns rumgeistern als Dinge, die wir jetzt angehen werden. Und das ist was, das werden wir jetzt auch in den nächsten Wochen im Blog auch nochmal veröffentlichen. Da gab es auch einen Vortrag hier auf dem Niumstag zu. Und das ist natürlich alles noch so ein bisschen, sagen wir mal, vage irgendwo, weil man auch schauen muss, was einfach in diesen Anforderungen sind, die jetzt von den Leuten draußen an uns herangetragen werden.
Natürlich. Euch gehen aber die Ideen und die Codezeilen natürlich nicht aus, bis ihr das alles jetzt umgesetzt habt. Und dann gibt es bestimmt Saga 6 und 7 und... Soll ja immer weiter vorausgehen. Standardisierung in der Hinsicht ist ja auch wirklich gut. Gerade wenn wir nochmal diese Themen in den Hinterkopf rufen, E-Government, Open Data, Open Access vielleicht, man weiß es ja nicht.
Absolut.
Und das ist eigentlich spannend.
Das ist ein ganz, also das macht das Projekt eigentlich auch besonders spannend, weil man plötzlich, sagen wir mal, in ja, dynamisch entstehende demokratische Prozesse eingebunden ist, weil gerade so Bewegungen wie Open Data führen im Moment dazu halt, dass, sagen wir mal, vieles viel transparenter wird, als es in den letzten Jahren in der Politik war. Und man sieht ja einige Beispiele von Dissertationen bis zu, sagen wir mal, großen Bahnhöfen, die gebaut werden, wo plötzlich Internetinitiativen und neue Formen der sozialen Kommunikation, um es mal vorsichtig auszudrücken, dabei helfen eben tatsächlich auch wieder, ja, Bürger zu Mitmeinungsentscheidungen zu machen, und zwar sehr spontan irgendwo. Und das macht auch so ein Projekt sehr spannend, weil das halt die Technologien sind, über die wir reden, die natürlich auch einen großen Nutzwert für solche, sagen wir mal, organisatorischen und gesellschaftlichen Fragestellungen dann haben. Also in jeder Hinsicht würde ich sagen, sehr spannende Sache, und wir sind sicher, dass uns die nächsten Jahre sicherlich keine Langeweile aufkommen wird.
Nein, das denke ich auch überhaupt nicht. Gerade bei diesen spannenden, heißen, aber vielleicht auch für manchen doch nicht so ganz fassbaren und trockenen Thema. Aber auf jeden Fall bedanke ich mich. Ich weiß nicht, haben wir vielleicht irgendwas sehr, sehr, sehr Wichtiges noch vergessen, was ihr loswerden wollt?
Also ich würde das mal noch loswerden wollen, dass das jetzt unser erster Linux-Tag war. Wir fanden ihn großartig, wir sind ganz sicher wieder da und hoffen darauf und freuen uns darauf, sagen wir mal, eben aufzubauen, weil wir halt wirklich merken, dass sowas ein Projekt großartig beflügelt. Und ja, insofern hoffe ich, dass wir alle, sagen wir mal, noch viel Spaß mit Open Saga haben werden.
Oh ja. Genau. Also für alle Leute da draußen, die können das Open Saga Projekt auch in der Halle 7, 2B, Stand 105A noch besuchen. Zwar leider ohne euch, weil ihr heute fahrt.
Sie müssen leider heute zurück zur Arbeit wieder.
Ja, insofern, die Arbeit ruft.
Genau, die böse Realität ist wieder da.
Aber ansonsten sind alle ganz herzlich eingeladen, mal vorbeizuschauen und sich dieses doch spannende Thema anzuschauen. Genau. Ich bedanke mich für das Gespräch.
Vielen Dank.
Ja. Das war eine Sendung von Radio Tux, herausgegeben im Jahr 2011 unter Creative Commons by Non-Commercial Sharealike.de. Lieder sind eventuell anders lizenziert. Mehr Infos auf radiotux.de. Unterstützt von Tarent,
Fairtrade Software.